damit zurück zum Inhaltlichen. Das Wasserstoffatom ist das Thema und dazu würde ich gerne kurz die wichtigsten Dinge wiederholen. Zunächst mal, wir beschreiben das Wasserstoffatom, indem wir sagen, der Kern sitzt im Koordinatenursprung, sei viel, viel schwerer als das Elektron, bewegt sich dort gar nicht und das Elektron muss jetzt beschrieben werden in seiner Aufenthaltswahrscheinlichkeit um diesen Kern herum. Und um die Schrödinger-Gleichung aufstellen zu können, brauchen wir das Potential, in dem sich das Wasserstoffelektron bewegt. Und dieses Potential ist gegeben als Coulomb-Potential. V von R ist minus E Quadrat durch 4pi Epsilon 0 R. Damit lässt sich die Schrödinger-Gleichung aufschreiben, nämlich als minus h quer Quadrat durch 2m, m ist die Masse des Elektrons, Laplace-Operator auf Psi in Kugelkoordinaten, also von r, Theta und Phi, plus v von r mal Psi von r, Theta und Phi. Und das ist Energieeigenwert Psi von r, Theta und Phi. Und wenn Sie die Schrödinger-Gleichung lösen wollen oder die Lösung einkaufen wollen, dann müssten Sie beachten, dass wir eine Lösung brauchen, die uns Psi gibt, die Eigenfunktion und den dazugehörigen Energieeigenwert. Und in aller Regel sind das sehr viele verschiedene und die würde ich Ihnen gerade aufschreiben. Die Psis hängen von drei Quantenzahlen ab, nämlich von der Quantenzahl n, der Hauptquantenzahl, der Nebenquantenzahl l und der Magnetquantenzahl m und von den Koordinaten r, Theta und Phi, und die sind gegeben als Radialfunktion R. Die Radialfunktion hängt von Haupt- und Nebenquantenzahl ab und ist von R abhängig, mal Kugelflächenfunktion Y, M, und das ist der Winkelanteil von Theta und Phi. Und die Energieeigenwerte, die dazugehören, sind die ENs und die hängen eben nur von n ab und sind gegeben als minus 13,6 Elektronenvolt geteilt durch n Quadrat. Oder Sie können das Ganze auch mit Hilfe des Bohrradiuses schreiben. Das, glaube ich, brauche ich aber nicht zu wiederholen. Die Orbitale werden durchnummeriert und zwar indem man zum Beispiel schreibt 1s, dabei steht 1 für die Hauptquantenzahl, also diese 1 bedeutet n gleich 1 und der Buchstabe steht für die Nebenquantenzahl und hier ist kodiert s, p, d, f für l gleich 0, 1, 2, 3. So irgendwie. Und wir haben die Bedingung, dass die n's 1, 2, 3 und so weiter sein können. Die l's laufen von 0 über 1, 2 und so weiter bis n minus 1 und die m's laufen von minus l über minus l plus 1 und so weiter bis plus l. Das könnte ich Ihnen auch gerade eben nochmal grafisch zeigen. Das hier ist die Darstellung des Coulomb-Potentials. Sie sehen hier, wir haben hier aufgetragen den Abstand zum Kern in Bohrschen Radien A0. A0 ist ungefähr 0,5 Angström. Und wir haben hier den Potentialverlauf. Das ist diese minus 1 durch R-Abhängigkeit, die Sie hier sehen. Das heißt, für R gegen 0 fällt das Potenzial gegen minus unendlich. Und dann haben wir die Energieeigenwerte aufgetragen, die minus 13,6 E-Volt durch N Quadrat. Das heißt, für N gleich 1 finden wir minus 13,6 Elektronenvolt. Das ist diese Linie hier. Für N gleich 2 finden wir minus 13,6 Elektronenvolt Viertel, diese Linie, minus 13,6 Elektronenvolt Neuntel, hier und so weiter. Auch eingetragen sind die Radialfunktionen für 1s, 2s und 3s. Das sind diese Linien hier. Man hat sich für die s-Orbitale entschieden, weil die keine Winkelabhängigkeit haben. Oder mit anderen Worten, y lm von Theta und Phi hängt für l gleich 0, denn das genau bedeutet s nicht von Theta und Phi ab. Das hier sind jetzt Versuche von Darstellung der Wellenfunktion Psi. Hier sehen Sie die Darstellung von Psi 100. 100 ist also das 1s-Orbital und Sie sehen für L gleich 0 eben keine Winkelabhängigkeit, deswegen fällt das von einem Maximum in der Mitte eben mit wachsendem Abstand zum Kern exponentiell ab. Das war die Abhängigkeit der Radialfunktion. Das sahen Sie hier auch nochmal für 1s, 2s und 3s-Orbitale gezeigt, wo Sie eben hier nochmal die Nulldurchgänge sehen, die aus dem Polynom in der Radialfunktion kommen. Hier sind wir bei 3s mit 2 Nullstellen und dann der exponentiellen Annäherung an die Null. Das ist alles einfach darzustellen, weil ohne Winkelabhängigkeit. Hier sehen Sie noch einmal die Radialfunktion. Also wir hatten gerade gesehen 1s, 2s, 3s. Ich glaube, wir haben das ausführlich diskutiert, wie die Radialfunktionen aussehen. Wenn Sie sich jetzt Orbitale anschauen wollen mit L ungleich 0, dann kommt eben noch dazu eine Winkelabhängigkeit. Deswegen sehen Sie zum Beispiel bei dieser Darstellung hier sowohl eine Radial- als auch eine Winkelabhängigkeit. Was meine ich damit? Damit meine ich, wenn Sie in einem bestimmten Winkel zum Beispiel so schräg nach unten gehen, dann sehen Sie, wechselt die Intensität hier von negativ nach über 0 über positiv. Das ist das, was Sie erwartet hätten, wenn Sie die Radialfunktion angucken. Und gleichzeitig hängt das Ganze noch vom Winkel ab. Also die Funktion ist unterschiedlich, ob Sie von hier in diese Richtung laufen oder von hier in diese Richtung oder in irgendeine andere. Die Darstellung ist natürlich relativ schwierig. Jetzt noch ein letzter Punkt, mit dem ich Sie das letzte Mal vermutlich verwirrt habe. Jetzt wollen wir noch was über die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Elektrons sagen. Die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Elektrons im Raum, also sozusagen P von R, Theta und Phi dV, ist gegeben als Betragsquadrat der Wellenfunktion von R, Theta und Phi dV. Und dieses dV in Kugelkoordinaten ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Solange Sie sich nur für die Aufenthaltswahrscheinlichkeit als Funktion des Abstands interessieren, könnten Sie auf die Idee kommen, die Radialfunktion r zu quadrieren, zu r Quadrat. Dann würden Sie solche quadrierten Radialfunktionen sehen. Das ist aber noch nicht Aufenthaltswahrscheinlichkeit in Abhängigkeit vom Abstand, weil Sie berücksichtigen müssten, dass mit wachsendem Abstand das Volumenelement mit r Quadrat zunimmt. Und deswegen, wenn Sie was über die Aufenthaltswahrscheinlichkeit wissen wollen, dann müssten Sie sowas notieren wie r Quadrat r Quadrat. Ich schreibe Ihnen das eben nochmal hin. Also die Aufenthaltswahrscheinlichkeit P von R dr ist gegeben als R von R in Klammern zum Quadrat. Das hätten Sie erwartet. Und dann kommt eben noch dazu dieser Faktor R Quadrat dr. Und dieses klein r Quadrat berücksichtigt, gibt dann diese sogenannten differenziellen Aufenthaltswahrscheinlichkeiten, bei der Sie eben zum Beispiel sehen, dass wir für das 1s-Elektron oder das Elektron, was durch die Wellenfunktion Psi 100 beschrieben wird, sich diese radiale Aufenthaltswahrscheinlichkeit ergibt, für zum Beispiel 2s diese gelbe hier und so weiter. Diese Abbildung wird sehr, sehr wichtig sein für die Mehrelektronenatome. Dazu würde ich gleich noch kommen. Die Frage für unsere lieben Zuschauer zu Hause war, ob hier noch irgendein Integral hin muss. Und ich glaube, nein, muss es nicht, weil ich hier die Aufenthaltswahrscheinlichkeit p an einer Stelle r im Intervall dr angebe. Und die ist proportional zu r² dr. Und jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel wissen will, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich mein Elektron im Abstand zwischen 2 und 3 Angström vom Kern befindet, dann müsste ich hier integrieren über, jetzt habe ich die Zahl schon wieder vergessen, von 2 Angström bis 3 Angström auf beiden Seiten und dann würde es passen. Die Idee dahinter ist die, dass die Wellenfunktion Psi NLM verschiedene Zustände beschreibt. Aber En, wie der Name schon sagt, nur von N abhängt. Und daraus folgt, dass wir mehrere Zustände mit der gleichen Energie haben und damit eine Entartung. Und das würde ich gerade gerne einmal noch aufschreiben. Für N gleich 1 haben Sie vermutlich auch schon mal den Begriff K-Schale gehört. Und für n gleich 1 gibt es für die Nebenquantenzahl genau nur einen möglichen Wert, nämlich L gleich 0. Das zugehörige Orbital bezeichnen wir dementsprechend als 1s-Orbital. Die Magnetquantenzahl, die kann von minus L bis plus L laufen, da aber L 0 ist, kann die Magnetquantenzahl M auch nur 0 sein. Dann gibt mir der Wert 2L plus 1 die Anzahl der möglichen M-Werte. Sie sehen gleich sofort, wofür das gut sein soll. Ich kann jetzt hier einfach mal stupide 2L plus 1 einsetzen. L ist 0, das heißt 2 mal 0 plus 1 gibt 1. 1 korrespondiert mit der Anzahl der möglichen M-Werte. Es gibt nämlich nur einen, M ist 0. Aber Sie werden gleich sehen, dass das noch pfiffiger wird. Die Energie geteilt durch minus der Rydberg-Zahl ist 1 und die Entartung also die Frage, wie viele Zustände gibt es mit dieser Energie, ist 1, weil es nur diesen Zustand gibt. Für n gleich 2 in der L-Schale gibt es die Möglichkeit, dass L 0 sein kann oder 1. Wenn L gleich 0 ist, nennen wir das 2s-Orbital. Wenn L gleich 1 ist, nennen wir das 2p-Orbital. Die möglichen M-Werte für L gleich 0 sind nur 0. Die möglichen M-Werte für L gleich 1 können sein 0 oder plus oder minus 1. 2L plus 1 für L gleich 0 gibt 1. Das ist die Anzahl der möglichen Zustände, das ist genau einer. Für L gleich 1 gibt der Ausdruck 2L plus 1 3. Das ist die Anzahl der möglichen Zustände, das sind 3 Stück, nämlich M gleich 0 plus oder minus 1. Die Energien sind 1 Viertel und 1 Viertel, also minus Rydbergzahl durch 4, minus Rydbergzahl durch 4. Und jetzt sehen Sie, zu dieser Energie hier gibt es vier Zustände, die diese Energie haben, nämlich diese drei und diesen hier. Und das heißt, Entartung ist vierfach. Jetzt sehen Sie, wie der Hase läuft. Ich gebe Ihnen noch eine weitere Zeile an. Für die M-Schale gilt N gleich 3. Dann kann L 0, 1 oder 2 sein. Das sind die Orbitale 3s, 3p, 3d. Und die zugehörigen möglichen M-Werte sind 0, 0 oder plus oder minus 1 oder 0 oder plus oder minus 1 oder plus oder minus 2. Der Wert für 2L plus 1, das sind die Werte 1, 3 und 5. Und Sie sehen, das entspricht der Anzahl der möglichen M-Werte. Und die Energien für diese Zustände sind minus Rydbergzahl durch 9. Und daraus ergibt sich der Entartungsgrad, der ist nämlich 5 plus 3 plus 1 ist 9. Die N-Schale ist N gleich 4. Das heißt, wir haben als mögliche L-Werte die Werte 0, 1, 2 oder 3. Die Orbitale heißen 4s, 4p, 4d und 4f. Die möglichen L-Werte sind 0, 0 oder plus oder minus 1, 0 oder plus oder minus 1 oder plus oder minus 2 und 0 oder plus oder minus 1 oder plus oder minus 2 oder plus oder minus 3. Die Anzahl der möglichen M-Werte ergibt sich durch 2L plus 1 und das sind die 1, 3, 5 oder 7. Alle haben die gleiche Energie, nämlich minus Rydbergzahl durch 16, also 1/16. Und daraus ergibt sich eine Entartung von 16. Muss ich nochmal ganz zurück an den Anfang gehen, wo wir gesehen hatten, wie wir das Potenzial für das Wasserstoffatom aufgestellt hatten. Das war dieses hier, V von R ist minus E Quadrat durch 4pi Epsilon 0. Und ich wollte Sie nochmal darauf aufmerksam machen, dass dieses minus E Quadrat dadurch zustande kam, dass wir die beiden beteiligten Ladungen miteinander multipliziert hatten. Also die negative Ladung des Elektrons minus E mal der positiven Ladung des Wasserstoffatomkerns von plus E. Minus E mal plus E gibt minus E Quadrat. Das wollte ich Ihnen nochmal in Erinnerung rufen, weil wir das gleich brauchen, wenn wir zu unserem nächsten Kapitel kommen, nämlich das Heliumatom. Ja, da müssten Sie sich sozusagen noch, naja, sagen wir 20 Minuten gedulden. Und dann würden wir sehen, dass die Wechselwirkung von Elektron zu Elektron in einem Mehrelektronenatom die Bahnentartung aufhebt. Im Wasserstoffatom gibt es die nicht. Da haben Sie keine Elektron-zu-Elektron-Wechselwirkung, weil Sie nur ein Elektron haben. In einem Mehrelektronenatom müssen wir natürlich die Wechselwirkung zwischen den Elektronen auch berücksichtigen. Und die führt genau zu diesem Effekt. Die Frage war, warum, und ich glaube, ich habe das schon wieder weggewischt, sollte es nur S, P, D und F-Orbitale geben? Und die Antwort ist, soll es gar nicht. Es gibt auch höhere. Und die werden dann einfach alphabetisch weiter durchbuchstabiert. S, P, D und F steht für, das wissen Sie wahrscheinlich besser als ich, Sharp Principal Diffuse, S, P, D, F, and vergessen. Das war einfach empirisch, man hat irgendwie Spektroskopie betrieben und die Spektren sahen irgendwie aus. Ja? Und dann hat man die halt so genannt. Das ist rein historisch. Und natürlich ist bei, also kann L auch 5, 6, 7, 8, 9 sein und dann buchstabieren Sie einfach weiter durch. Das betrifft auch die Atome des Periodensystems. Aber man hat halt, also Kommt Ihre Verwunderung daher, dass ich nur SPD und F hingeschrieben habe? Genau, und genau so ist es auch. Ja? Also dann haben Sie SPD, F, G, H, I und so weiter. Okay. Nächstes Kapitel. Ich habe die Nummerierung vergessen. Aber wir kommen jetzt praktisch zu Mehrelektronenatomen. Und da wäre zunächst als einfachstes Mehrelektronenatom das Heliumatom zu nennen. Und dass wir uns da nochmal einig sind, das Heliumatom ist aus einem Atomkern aufgebaut. Dieser Atomkern ist zweifach positiv geladen und wir haben zwei Elektronen. Und diese drei Teilchen zusammen ergeben das Heliumatom. Lassen Sie uns kurz über Prüfungstheorie sprechen. Wenn Sie eine Klausur stellen wollen, dann ist die ungünstigste Klausur, die Sie machen können, dass Sie eine Aufgabe haben, die so leicht ist, dass die ganze Kohorte sie beantworten kann, und eine zweite Aufgabe, die so schwierig ist, dass niemand sie beantworten kann, dann werden nämlich alle Teilnehmer im Wesentlichen etwa die Hälfte der Punkte bekommen. Das ist nicht sehr gut, um zu überprüfen, wie viel Sie davon verstanden haben. Noch schlechter wäre eine Klausur, bei der alle Teilnehmer alle Fragen beantworten können, oder eine Klausur, und das wäre für Sie wahrscheinlich der schlechteste Fall, wo kein Teilnehmer irgendeine Frage beantworten kann. Auch dann können Sie schlecht differenzieren zwischen den Leistungen, die verschiedene Studenten erbringen. Das heißt, idealerweise würde man gerne irgendwie eine Aufgabe haben, die so leicht ist, dass sie fast alle beantworten können, und eine Aufgabe haben, die so schwierig ist, dass sie fast keiner beantworten kann, um möglichst die verschiedenen Leistungen irgendwie auf einer Punkteskala abzubilden. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil ich jetzt zu einem Punkt komme, den ich in den allermeisten Fällen als meine leichte Aufgabe in meine Klausur einbringe. Sprich, ich mache immer eine Aufgabe 1a, von der ich hoffe, dass wirklich jeder sie beantworten kann. Und diese Aufgabe 1a war ungefähr in den letzten drei Klausuren die gleiche. Die war nämlich, stellen Sie die Schrödinger-Gleichung den Hamilton-Operator, das spielt eigentlich keine Rolle, stellen Sie die Schrödinger-Gleichung für ein Heliumatom auf. Und genau an diesem Punkt sind wir jetzt, und ich würde Ihnen gerne deutlich machen, dass ich das für so leicht halte, dass Sie das jetzt eigentlich mit Zuhören sofort verstehen können, was ich da aufschreibe. Und in diesem Jahr kann ich es wahrscheinlich nicht als Aufgabe 1a machen, aber gut. Was muss ich machen, wenn ich die Schrödinger-Gleichung aufstelle? Ich nehme die Schrödinger-Gleichung in ihrer allgemeinsten Form, Hapsi gleich Epsi, also Hamilton-Operator auf Wellenfunktion, ist Energieeigenwert mal Wellenfunktion. Und jetzt muss ich den Hamilton-Operator für das Heliumatom aufstellen. Das heißt, ich muss mir überlegen, welche Energiebeiträge spielen eine Rolle und muss die aufschreiben. Wir nehmen wieder an, dass der Helium-Atomkern sehr, sehr schwer ist, das ist eine gute Näherung, der sitzt in der Mitte unseres Koordinatensystems und bewegt sich nicht. Und jetzt habe ich zwei Elektronen, die in einem Potential irgendwie um den Kern herumflitzen. Und das heißt, ich müsste berücksichtigen die kinetische Energie des ersten Elektrons. Die kann ich aufschreiben, den Operator für die kinetische Energie des ersten Elektrons kennen Sie zu Genüge, das ist minus h Querquadrat durch 2 mal die Masse des ersten Elektrons, ME1, Laplace-Operator auf die Koordinaten des Elektrons 1, und das ist der Operator für die kinetische Energie des Elektrons 1. Dann habe ich die kinetische Energie des Elektrons 2, die ist minus h Querquadrat durch 2 mal die Masse des Elektrons 2. Jetzt ist es ja bei Elektronen so, dass sie alle gleich viel wiegen. Die Unterscheidung hier hätte ich mir also schenken können. Und dann haben wir hier den Laplace-Operator auf die Koordinaten E2. Das sind die kinetischen Beiträge. Jetzt habe ich Coulomb-Beiträge. Und zwar gibt es eine Coulomb-Wechselwirkung zwischen dem ersten Elektron und dem Kern. Die kann ich aufschreiben als Ladung 1 mal Ladung 2. Die Ladung des ersten Elektrons ist minus E, die Ladung des Kerns ist plus 2E, das miteinander multipliziert gibt minus 2E Quadrat, minus 2E Quadrat durch 4pi Epsilon 0. Und jetzt hängt es davon ab, wie weit das erste Elektron vom Kern entfernt ist. Deswegen teile ich jetzt hier noch durch R1. Und das ist die Coulomb-Energie für die Wechselwirkung zwischen Elektron 1 und dem Kern. Jetzt kommt die Wechselwirkung zwischen Elektron 2 und dem Kern. Die ist minus 2e Quadrat durch 4pi Epsilon 0 R2. Empirisch aus den letzten 3 Jahren kann ich sagen, dass das viele Leute in der Aufgabe 1a hinschreiben können. Es ist allerdings noch nicht ganz fertig. Welcher Energiebeitrag fehlt noch? Ja. Die Wechselwirkung zwischen den beiden Elektronen, denn die sind auch geladen, natürlich, sind beide negativ geladen. Und jetzt wüssten Sie schon hoffentlich, wie Sie das formulieren könnten, nämlich Ladung 1 mal Ladung 2, also minus E mal minus E, gibt jetzt ein plus E Quadrat. Das positive Vorzeichen hier zeigt Ihnen schon, aha, die stoßen sich ab, die beiden Elektronen, anders als die Anziehung zwischen Elektron und Kern mit dem negativen Vorzeichen. Und jetzt muss ich teilen durch 4pi Epsilon 0. Und jetzt brauche ich noch einen Abstand. Und der Abstand der beiden Elektronen, den nenne ich mal R1,2. So, und das ist der Hamilton-Operator für die Wellenfunktion. Und den kann ich jetzt einklammern und kann sagen, dieser Hamilton-Operator wirkt auf die Wellenfunktion Psi. Jetzt wird es nochmal ein bisschen tricky. Von welchen Koordinaten hängt denn die Wellenfunktion Psi ab? Also wir können ja nochmal kiebitzen drüben beim Wasserstoffatom. Da stand, dass Psi abhängt von R, Theta und Phi. R, Theta und Phi sind Kugelkoordinaten. Und wenn ich jetzt einen Radius R, einen Winkel Theta, einen Winkel Phi nehme, dann beschreibt mir das einen Ort, an dem sich das Elektron befinden kann. Hier ist es komplizierter. Hier haben wir eine Wellenfunktion, die 2 Elektronen beschreibt. Das bedeutet, diese Wellenfunktion Psi hängt ab von R1, Theta 1, Phi 1, die Koordinaten des ersten Elektrons, R2, Theta 2, Phi 2, des zweiten Elektrons. Und das gibt dann E Psi. Und wenn Ihnen das hier nicht so gut gefällt, könnten Sie Psi auch schreiben als abhängig von R1 und R2, das ist gleichbedeutend. Da muss man noch ein bisschen drüber nachdenken, was heißt es, wenn ich eine Funktion habe, die von 6 Koordinaten abhängig ist. Die Idee ist die folgende. Sie wissen, das Betragsquadrat der Wellenfunktion sagt was über Aufenthaltswahrscheinlichkeiten. Und nehmen wir mal an, ich möchte gerne wissen, wie wahrscheinlich ist es, dass zu Ihrem Amüsement würde ich jetzt wieder meinen Kopf zur Verfügung stellen als Kern des Heliumatoms. Das hier sei Elektron 1, das hier sei Elektron 2. Und jetzt könnten Sie fragen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Elektron 1 an dieser Stelle und das Elektron 2 an dieser Stelle ist. Diese Situation würden Sie jetzt beschreiben durch 3 Koordinaten für Elektron 1, R, Theta und Phi, und 3 Koordinaten für Elektron 2, hier. Dann hat Ihre Wellenfunktion in Abhängigkeit von diesen sechs Koordinaten einen Wert. Jetzt quadrieren Sie die Wellenfunktion und das gibt Ihnen Maß dafür, wie wahrscheinlich es ist, die Elektronen dieser Konstellation zu finden. Wenn Sie jetzt ein oder beide Positionen der Elektronen ändern, kriegen Sie einen neuen Wert für Psi abhängig von R1, Theta 1, Phi 1, R2, Theta 2, Phi 2, können den quadrieren und kriegen ein neues Maß für die Wahrscheinlichkeit dieser Konstellation oder dieser und so weiter. Deswegen muss die Wellenfunktion von sechs Koordinaten abhängen. Okay. Sie können sich vorstellen, dass bereits im Lithiumatom die Darstellung der Wellenfunktion von neun Koordinaten nicht mehr so nett ist. Das Periodensystem bietet genug Möglichkeiten, um die Wellenfunktion komplizierter und komplizierter zu machen. Dieses Ding hier heißt Abstoßterm für die Abstoßung der Elektronen. Der hebt die Bahnentartung auf, wir kommen dazu später. Und hebt außerdem die Kugelsymmetrie unseres Problems auf. Ich zeige Ihnen kurz, was ich damit meine. Das hier ist der Abstand des Elektron 1 vom Kern. Das ist direkt eine Koordinate, R1. Das hier ist der Abstand des Elektrons R2, eine Koordinate. R1,2 ist der Abstand der beiden Elektronen untereinander. Und Sie sehen, dass dieses R1,2 hier viel, viel komplizierter ist als R2 oder R1. Das ist mein Elektron 1. Das Coulomb-Potential zum Kern hin wird einfach nur durch den Abstand des Elektron 1 zum Kern gegeben. Theta und Phi spielen überhaupt gar keine Rolle. Genau das gleiche für Elektron 2. Aber für den Abstand der Elektronen untereinander spielen natürlich Theta und Phi eine ganz große Rolle. Das heißt, dieses R1,2 ist abhängig von allen sechs Koordinaten. Und damit hebt dieser Term die Kugelsymmetrie auf. Und sorgt dafür, dass die Schrödinger-Gleichung numerisch nicht mehr lösbar ist. Man spricht da von einem Drei-Körper-Problem. Und ein Drei-Körper-Problem ist so komplex, dass Sie das nicht mehr analytisch beschreiben können. Das heißt, die Lösung, die man anbieten kann, sind numerische Rechnungen, bei denen man ja, letztendlich ausprobiert. Die Idee ist hier die folgende, nämlich die, dass Sie sagen, das Elektron 1 erlebt ein Potential, das können Sie aufschreiben, V1, und ich nenne das mal ein effektives Potential, Sie werden gleich sehen, warum, V1 effektiv in Abhängigkeit von R1, ist gegeben als minus 2e² durch 4pi epsilon 0 Betrag von R1. Was das ist, wissen Sie. Das ist die Wechselwirkung von Elektron 1 mit dem Kern. Und jetzt muss ich irgendwie die Wechselwirkung von mit Elektron 2 dazu bringen. Plus, und das ist jetzt wirklich schwierig. Warum ist das schwierig? Weil Sie nicht wissen, wo Ihr Elektron 2 ist. Ihr Elektron 2 kann durch eine Wellenfunktion beschrieben werden und Sie bekommen Aufenthaltswahrscheinlichkeiten. Aber Sie wissen nicht, wo das Elektron ist. Das ist ja gerade der Witz der Quantenmechanik. Das heißt, was die Idee dieses Hartree-Modells ist, ist, dass sie jetzt eine mittlere Position des Elektron 2 annehmen und dann ein mittleres Potential zu diesem Elektron 2 aufstellen. Mathematisch formuliert sieht es aus wie Plus. Und jetzt nehme ich den Erwartungswert für die Coulomb-Wechselwirkung zwischen Elektron 1 und Elektron 2. Das heißt, ich bekomme hier sowas wie Phi 2 Stern von R2 durch E Quadrat 4 Pi Epsilon 0 R1 minus R2 Phi 2 R2 dr2. Jetzt sehen Sie schon, dass das irgendwie tricky ist, weil Sie können sich jetzt das effektive Potential für Elektron 1 so ausrechnen, bekommen dann eine neue Schrödinger-Gleichung für Elektron 1 und können dann eine Wellenfunktion für Elektron 1 angeben. Was Sie dabei aber gemacht haben, ist, Sie haben eine Wellenfunktion Phi 2 für das zweite Elektron angenommen. Das können Sie aber noch gar nicht, weil das zweite Elektron natürlich auch das erste Elektron spürt. Und an der Stelle sehen Sie schon, das muss irgendwie auf so eine iterative Lösung rauslaufen. Ich will da gar nicht in die Details gehen. Man kommt wie folgt weiter. Sie können, ich schreibe mal, Punkt, 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 daraus folgt, die Wellenfunktion für das Elektron 1, Phi 1, kann geschrieben werden als 1 durch Wurzel Pi, Klammer auf, Z Stern durch A0, Klammer zu, hoch 3 halbe, mal E hoch minus Z Stern R durch A0. Diese Funktion sieht ziemlich genauso aus wie das 1s-Orbital des Wasserstoffatoms, mit einem Unterschied, dem Unterschied Z-Stern. Z-Stern ist eine effektive Kernladung, und die Idee ist jetzt, dass Sie den Kern haben, das Elektron 1, das spürt dieses Kernpotential, aber irgendwo saust auch noch Elektron 2 rum und dieses Elektron 2 schirmt das Kernpotential ab. Sie sehen das sofort, wenn Sie hier den Kern haben, hier das Elektron 1 und jetzt ist hier drumherum das Elektron 2 irgendwo, dann sehen Sie schon, dass sich das Elektron 2 und der Kern, dass sich deren Ladung irgendwie kompensieren und das Elektron 1 nicht mehr die volle Kernladung spürt. Und das würden Sie ausdrücken durch dieses Z-Stern. Vielleicht soweit mal. Jetzt würde ich mir gerne mit Ihnen ein Beispiel angucken. Und zwar das Beispiel von Lithium und dieses schöne Termschema hier. Was sehen Sie hier aufgetragen? Da sind jetzt so ein paar Sprünge drin. Ich muss sozusagen ein bisschen drauf bauen, dass Sie schon so ungefähr wissen, wie Atomaufbau funktioniert. Also Sie wissen, Lithium hat 3 Elektronen. Davon sind 2 Elektronen im 1s-Orbital. Und dann ist das dritte Elektron da und das kann im energetisch niedrigsten Fall im 2s-Orbital sein. Das haben Sie mit irgendjemandem hoch und runter diskutiert, nehme ich an. Mit wem nämlich? Stefan Mecking. Okay. Jetzt können Sie dieses dritte Elektron auch anregen in ein 3s in ein 4s, in ein 5s-Orbital. So weit, so gut. Was Sie auf diesem Bildchen hier außerdem noch sehen, ist, dass es nicht nur ein 2s-Orbital, sondern auch ein 2p-Orbital gibt. Und was Sie außerdem sehen, ist, dass das 2s-Orbital offensichtlich energetisch niedriger liegt als das 2p-Orbital. Das ist die von Ihnen angesprochene Aufhebung der Bahnentartung. Wir hatten beim Wasserstoffatom noch gesehen, dass das 2s- und das 2p-Orbital die gleiche Energie aufweisen. Woran haben wir das gesehen? Daran, dass wir die Energieeigenwerte hier beim Wasserstoffatom einfach nur über minus 13,6 E-Volt durch n Quadrat gerechnet haben. Das heißt, 2s und 2p beim Wasserstoffatom haben die gleiche Energie, nämlich minus 13,6 Elektronenvolt Viertel für n gleich 2. Und s und, also die Nebenquantenzahl spielt keine Rolle. Das ist anders bei Mehrelektronenatomen, wie hier zum Beispiel in Lithium. Hier ist das 2p-Orbital energetisch deutlich höher als das 2s-Orbital. Und das können Sie verstehen, wenn Sie verstehen, dass wir unterschiedliche Abschirmprozesse hier sehen. Und zwar sieht man das am besten hier. Das sind Wasserstofforbitale. Für das Mehrelektronenatom nehmen wir auch wieder Wasserstofforbitale an, die wir nur über die effektive Kernladung Z-Stern variieren. Und dann sehen Sie hier, dass wir für das 1s-Orbital diese radiale Aufenthaltswahrscheinlichkeit haben. Und Sie sehen, dass die radiale Aufenthaltswahrscheinlichkeit für 2s und 2p unterschiedlich ist. Oder mit anderen Worten, Sie sehen, dass das 2s-Elektron eine signifikante Aufenthaltswahrscheinlichkeit an dieser Stelle hier hat, die innerhalb des Maximums der Aufenthaltswahrscheinlichkeit der beiden 1s-Elektronen liegt. Was heißt das? Das heißt, Sie haben den Kern, dieser schöne Schwamm hier, dann in Rot hier 1s in einem gewissen Abstand drumherum die beiden 1s-Elektronen. Und jetzt haben wir diese 2s-Elektronen, die sind mit einer großen Wahrscheinlichkeit hier weiter weg als die 1s-Elektronen. Aber mit einer nicht zu vernachlässigen Wahrscheinlichkeit ist dieses Nebenmaximum hier auch näher am Kern als die 1s-Elektronen. Und deswegen spüren die 2s-Elektronen ein stärkeres Kernpotenzial als die 2p-Elektronen, die praktisch komplett außerhalb der 1s-Elektronen liegen. Und dieser Unterschied führt dazu, dass das 2p-Orbital energetisch höher liegt als das 2s-Orbital. Und Sie sehen, das zieht sich durch. Ich glaube, ich hatte hier noch ein weiteres Beispiel für Natrium, wo Sie sehen, dass 3s, 3p, 3d energetisch nicht mehr entartet sind. Und auch das liegt wieder daran, dass Sie sehen es hier, bei den 3s-Elektronen eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit haben, die innerhalb der 1s-Aufenthaltswahrscheinlichkeit liegt. Und Sie dadurch eben eine geringere Abschirmung haben. Ja. Also die Frage war, man kann sich das ganz gut vorstellen, wenn ich irgendwie eine abgeschlossene Schale habe und dann noch ein weiteres Elektron. Wie ist das denn, wenn ich jetzt zwei Elektronen zum Beispiel im 1s-Orbital habe? Wie kann ich mir die Abschirmung da vorstellen? Naja, und das ist eben ungefähr diese Idee, die man hier in diesem Hartree-Ansatz verfolgt, nämlich, dass man sagt, ich mittle über die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des zweiten Elektrons. So wie hier gezeigt, also ich rechne mir ein effektives Potenzial V1 aus, indem ich einfach mal irgendeinen Ansatz für Phi2, die Wahrscheinlichkeit des zweiten Elektrons, mache. Dann kann ich mit diesem Potenzial eine Wellenfunktion für das erste Elektron aufstellen. Dann kann ich den umgekehrten Ansatz machen und kann aus dieser ersten generierten Wellenfunktion für das erste Elektron in der umgekehrten Rechnung mir das effektive Potenzial für das zweite Elektron ausrechnen, kriege dann eine ungefähre Lösung für Phi 2 raus, gehe damit und so weiter. Und wenn man das macht, dann kann man eben einen Z-Stern ausrechnen, was einem dann ungefähr so eine Wellenfunktion liefert. Vielleicht für Sie nochmal der Hinweis, dieses Z-Stern ist in vielen Fällen auch ein echtes Z, also eine echte Kernladungszahl, nämlich immer dann, wenn Sie zum Beispiel ein Helium-Plus-Ion oder ein Lithium-2-Plus-Ion angucken. Bleiben wir mal beim Helium-Plus-Ion. Das Helium-Plus-Ion besteht aus einem Elektron und einem zweifach positiv geladenen Kern. Dadurch ändert sich das Potenzial, was ich hier im Wasserstoffatom habe, zum Helium-Ion so, dass hier noch ein Z vor dem E-Quadrat steht als Kernladungszahl für Helium, also 2. Und wenn ich damit durchrechne, dann komme ich auf dieses Orbital hier für das Helium-Plus-Ion mit Z gleich 2. Und was bedeutet das, wenn ich mir die Kurvendiskussion anschaue? Naja, das bedeutet, dass ich eine Wellenfunktion habe, die von der Form her immer noch genauso aussieht wie fürs Wasserstoffatom, nur kompakter am Kern ist. Und das ist das, was Sie erwarten würden, wenn Sie eine stärkere Anziehung zwischen Kern und Elektron haben, dass die Orbitale näher an den Kern ranrutschen. Und das können Sie eben für diese quasi ein Elektron oder für diese Ein-Elektronen-Ionen eben direkt hinschreiben. Jetzt gibt es einen wichtigen Punkt an der Stelle, der vom Himmel fällt. Und zwar war die Aussage bei unserer Diskussion des Lithiumatoms, dass wir sagen, wir haben zwei Elektronen im 1s-Orbital und ein Elektron im 2s-Orbital im Grundzustand. Und das ist was, was wir eigentlich noch gar nicht besprochen haben. Warum sind denn nicht drei Elektronen im 1s-Orbital? Das muss der Stefan Mecki mit Ihnen auch diskutiert haben. Genau, ich wiederhole die Antwort nochmal für unsere lieben Zuschauer an den Fernsehbildschirmen zu Hause. Die Antwort war, es dürfen nicht alle Quantenzahlen von einem Elektron in einem Atom gleich sein. Das stimmt, das haben Sie als Pauli-Verbot wahrscheinlich kennengelernt. Und trotzdem bleibt doch noch irgendwie eine Merkwürdigkeit übrig, nämlich die Quantenzahlen sind n, l und m. Und das heißt, im 1s-Orbital habe ich n gleich 1, l gleich 0, m gleich 0. Das sind drei Quantenzahlen. Und jetzt habe ich zwei Elektronen da drin. Die haben alle beide n gleich 1, l gleich 0, m gleich 0. Dann wäre das Pauli-Verbot irgendwie noch nicht erfüllt. Der Spin spielt noch eine Rolle. Genau. Und das ist sozusagen die ideale Überleitung zu meinem nächsten Kapitel, der Elektronenspin, was ich nach einer 5-Minuten-Pause beginnen würde. Und dazu würde ich Sie gerne zunächst mal mit folgender Hypothese vertraut machen. Die Hypothese ist, ein Elektron hat einen intrinsischen Eigendrehimpuls, einen sogenannten Spin, und dieser Spin ist verknüpft mit einem magnetischen Moment. Das ist vernünftig. Sie werden es an einem Experiment gleich sehen. Und was Sie jetzt wissen müssten, ist, dass Sie durch einen Magnetfeldgradienten, also ein inhomogenes Magnetfeld heißt, Sie haben hier ein starkes Magnetfeld, Sie sehen, die Feldlinien sind dicht beisammen, und Sie haben hier ein schwaches Magnetfeld. Sie sehen, die Magnetfeldlinien sind weit auseinander, dass Sie mit Hilfe von einem solchen Magnetfeldgradienten eine Kraft auf magnetische Momente ausüben können. Und diesen Effekt haben sich Stern und Gerlach in ihrem berühmten Experiment zunutze gemacht. Und das Experiment funktioniert so, dass man Silberatome aus einem Ofen fliegen lässt und dann durch einen Magnetfeldgradienten fliegen lässt. Und dieser Gradient misst dann durch eine Ablenkung in diesem Magnetfeldgradienten, was die Z-Komponente des magnetischen Moments ist. Das hört sich erstmal sehr abstrakt an, ist es aber vielleicht gar nicht so sehr. Also Sie nehmen an, Ihr Silberatom hat ein magnetisches Moment, ein Vektor erstmal, und von dem wollen Sie die Z-Komponente messen. Und das machen Sie, indem Sie das Silberatom durch einen Magnetfeldgradienten fliegen lassen. Und in Abhängigkeit von der Z-Komponente des magnetischen Moments wird das Atom ein bisschen weiter nach oben oder ein bisschen weiter nach unten oder gar nicht oder wie auch immer abgelenkt. Und dieses Experiment haben Stern und Gerlach durchgeführt. Und das ist das Ergebnis. Eigentlich ist das Ergebnis sogar dieses hier. Sie haben hier auf irgendwie einem Schirm aus einem Silberofen austretendes Silberatome gemessen, einmal ohne Magnetfeldgradient und einmal mit Magnetfeldgradient, und Sie sehen hier diese Aufspaltung. Und das Spannende daran ist, dass es eine Aufspaltung in nur zwei Möglichkeiten gibt. Und das hier ist irgendwie so eine Postkarte. Sie können es wahrscheinlich nicht lesen. Ich eigentlich auch nicht. Also ich würde mich mal probieren mit hochverehrter Herr Bohr, anbei die Fortsetzung unserer Arbeit. Dann, das machen Wissenschaftler so, nennt man immer gleich das Zitat, ja, siehe Zeitschrift für Physik und so weiter. Zum experimentellen Nachweis der Richtungsquantelung. Wir gratulieren zur Bestätigung Ihrer Theorie mit hochachtungsvollen Grüßen. Ihr ergebener Walter Gerlach. Inzwischen ist es sehr einfach zu zeigen, was die Interpretation dieses Experiments ist, nämlich die, dass wir hier die Atome, die aus dem Ofen kommen, tatsächlich nur in zwei Richtungen aufspalten, und zwar abhängig vom Spin des Valenzelektrons des Silberatoms. Das zeigt, dass die Z-Komponente des magnetischen Moments nur zwei Einstellmöglichkeiten hat und damit auch der Spin nur zwei Einstellmöglichkeiten. Und jetzt müssen wir nochmal zurückgehen in unsere Überlegungen zu quantenmechanischen Drehimpulsen. Da gab es eine Richtungsquantelung, und ich glaube, das ist so wichtig, dass ich da auch mal 20 Folien zurückblättere. Das sahen Sie hier vielleicht. Das ist für L gleich 2. Für einen Drehimpuls mit der Drehimpulsquantenzahl L gleich 2 sahen wir für die Z-Komponente 2L plus 1 Möglichkeiten, nämlich ML gleich minus 2, minus 1, 0, 1 und 2. Das heißt, für die Drehimpulsquantenzahl L gleich 2 finden wir 5 Möglichkeiten. Für die Drehimpulsquantenzahl des Spins haben Stern und Gerlach in ihrem Experiment ganz offensichtlich nur zwei Möglichkeiten gefunden. Meine Frage ist jetzt, was ist denn die Drehimpulsquantenzahl, die dafür sorgt, dass die Z-Komponente nur zwei Einstellmöglichkeiten hat? Also ich nochmal zusammengefasst, Sie wissen, 5 Einstellmöglichkeiten bedeutet L gleich 2, weil dann M minus 2, minus 1, 0, 1 und 2 sein kann. Jetzt frage ich, wir haben zwei Einstellmöglichkeiten. Was muss dann die Drehimpulsquantenzahl sein? Wir können es mal probieren, es könnte 1 sein. 1 stimmt aber nicht, weil 1 würde bedeuten, wir hätten als Einstellmöglichkeiten minus 1, 0 und 1, das wären drei Möglichkeiten. Kann die Drehimpulsquantenzahl 0 sein? Nein, weil 0 würde bedeuten, wir hätten nur eine Einstellmöglichkeit, nämlich m gleich 0. Was sagen Sie? Ein halb ist richtig, weil die Drehimpulsquantenzahl ein halb uns als Z-Komponente entweder minus ein halb oder plus ein halb liefert. Und daraus kann man folgen, dass die Drehimpulsquantenzahl, die den intrinsischen Drehimpuls des Elektrons beschreibt, ein halb sein muss. Und diesen intrinsischen Drehimpuls nennen wir Spin. Und deswegen nennen wir diese Quantenzahl auch S für Spin. Und S für Elektron ist ein halb. Lassen Sie sich von dem S nicht verwirren. Ein Spin ist ein quantenmechanischer Drehimpuls. Die Quantenzahl, nur zur besseren Unterscheidung, wird hier S genannt, damit man gleich weiß, es dreht sich um einen Spin. Aber alles, was wir über Spins über Drehimpulse gelernt haben, gilt auch für Spins. Das würde ich eben mal aufschreiben. Also es gibt einen intrinsischen Drehimpuls. Den nennen wir Spin. Und für alle Elektronen in unserem Universum gilt, dass die Spin-Quantenzahl S ein halb ist. Und daraus folgt, dass MS entweder plus oder minus ein halb ist. Und daraus folgt, dass die Z-Komponente des Spins SZ entweder plus oder minus H quer halbe ist. Nur zur Wiederholung würde ich Ihnen nochmal... das bedeutet, es gibt zwei Spin-Funktionen, nämlich Alpha und Beta. Und wir können jetzt einfach die ganzen Drehimpulskenntnisse, die wir haben, anwenden. Also wir wissen zum Beispiel, was gibt S Quadrat auf Alpha? Das gibt H quer Quadrat S mal S plus 1 Alpha. Was will ich Ihnen damit sagen? Der Operator S Quadrat liefert uns das Betragsquadrat des Drehimpulses, also des Spins. Und wir hatten gesehen, für quantenmechanische Drehimpulse gilt, dass S Quadrat auf die Drehimpulseigenfunktion eben H quer Quadrat S mal S plus 1 Funktion gibt. Dann ist das, was vor dem Alpha steht hier, ist das Betragsquadrat des Drehimpulses. Oder mit anderen Worten, ich könnte jetzt fragen, wie groß ist denn der Drehimpuls eines Elektrons? Und dann müssten Sie aus dem hier die Wurzel ziehen, weil S Quadrat ja das Betragsquadrat liefert. Und dann wäre das, der Betrag des Drehimpulses H quer Wurzel S mal S plus 1. Und dann können Sie für alle Elektronen auch noch S gleich ein halb einsetzen und dann hätten Sie sowas wie Wurzel 3 halbe H quer als Drehimpuls für das Elektron. Das gilt für alle Elektronen überhaupt. Alpha sei die Eigenfunktion mit SZ gleich plus H quer halbe. Wir haben auch noch eine Funktion Beta und für die gilt natürlich auch das S Quadrat auf Beta H quer Quadrat S plus 1 Beta ist. Und jetzt können wir noch den Operator SZ für die Z-Komponente des Spins aufs Alpha anwenden. Und das ist dann plus 1 halb H quer Alpha und SZ auf Beta ist minus 1 halb H quer Beta. Und damit finden wir, dass die Wellenfunktion für ein Elektron gegeben ist als Psi. Und Psi hängt ab von der Quantenzahl N, der Quantenzahl L, der Quantenzahl M, der Quantenzahl S und der Quantenzahl MS. Damit wir M und MS nicht verwechseln, können wir bei M hier vorne auch noch einen Index L schreiben, wenn Sie das gerne mögen. Und dann natürlich von den Ortskoordinaten R, Theta und Phi. Und was man jetzt meistens weglässt, ist die Quantenzahl s. Denn die Quantenzahl s ist ziemlich langweilig, weil die für alle Elektronen, die sie jemals beschreiben werden, immer ein halbes. Und deswegen sagt man eben, die Quantenzahlen für das Elektron sind dann n, l, m, l und m, s. Okay. Und jetzt kommen wir eben zum Pauli-Prinzip. Und das Pauli-Prinzip sagt, nicht zwei Elektronen im selben Quantenzustand. Und warum das so ist, ist im Prinzip nicht klar. Das ist einfach eine Erfahrung und gilt für alle Fermionen. Haben Sie den Begriff Fermion schon mal gehört? Das sind alle Elementarteilchen mit einer ungradzahligen Spinquantenzahl. Für die gilt, dass es nicht zwei dieser Teilchen im selben Quantenzustand geben darf. Wenn wir uns mal auf Elektronen beschränken, dann bedeutet das, wir können im 1s-Orbital tatsächlich zwei Elektronen unterbringen. Warum? Weil die alle die Quantenzahl n gleich 1, l gleich 0, ml gleich 0 haben. Und dann haben wir für ms noch plus ein halb oder minus ein halb übrig. Das gleiche gilt für das 2s-Orbital. Im 2s-Orbital haben wir n gleich 2, l gleich 0, ml gleich 0 und haben wieder übrig ms gleich plus ein halb oder ms gleich minus ein halb. Dann, das wissen Sie natürlich auswendig, wie viele Elektronen können Sie in einem 2p-Orbital unterbringen? Wissen Sie das? 6 Elektronen. Und jetzt können wir sie nochmal durchzählen. Welche 6 sind das? Das ist, alle haben n gleich 2. Und dann haben wir l gleich 0, ml gleich 0 und ms gleich plus oder minus 0. Das sind 2. Entschuldigung, jetzt bin ich völlig falsch. Wir waren bei 2p, ne? Pardon. Wir kommen ins 2p-Orbital. Im 2p-Orbital, ich fange nochmal von vorne an, haben wir n gleich 2 und l gleich 1. Das heißt, ml kann sein minus 1, 0 oder plus 1. Das sind 3 Einstellmöglichkeiten. Und für jede dieser 3 Möglichkeiten haben wir noch ms gleich plus ein halb oder ms gleich minus ein halb. Und das gibt die 6 Elektronen, die im 2p-Orbital unterzubringen sind. Das sind die Eigenfunktionen zum Drehimpulsoperator s², die gleichzeitig auch die Eigenfunktionen zum Operator sz sind. Oder mit anderen Worten, wir können aus diesem Bildchen hier schließen, dass es offensichtlich zwei Zustände gibt für diesen Elektronenspin. Und diese zwei Zustände nennen wir Alpha und Beta. Und wir schließen daraus, dass die Spinquantenzahl s ein Halb sein muss, und dann finden wir eben, wenn man den Operator s² auf diese Funktion anwendet, diesen Eigenwert mal der Funktion, wenn man den Operator sz anwendet und so weiter. Also das sind die beiden Spinwellenfunktionen Alpha und Beta für einen Elektronenspin mit s gleich ein Halb. Der Operator sz, das war die Frage, was ist das für ein Operator? Der misst die z-Komponente des Eigendrehimpulses, also die z-Komponente des Spins. Und jetzt wissen Sie aus der Vorlesung von vor einigen Wochen, dass wir für die Z-Komponente eines quantenmechanischen Drehimpulses finden, dass die m mal h quer ist. Hier das Beispiel für L gleich 2, dann kann M minus 2, minus 1, 0, 1 oder 2 sein. Und dann sind die Z-Komponenten dieses Drehimpulses minus 2H quer, minus 1H quer, 0H quer, 1H quer oder 2H quer. Und wenn wir das beim Spin machen, wir wenden den Operator SZ an, misst die Z-Komponente des Spins, also des Drehimpulses, dann finden wir, wenn wir SZ auf Alpha anwenden, plus ein halb H quer Alpha. Das würde also, ja gut, das passt dir in dem Bild natürlich nicht. Und wenn wir Sz auf Beta anwenden, misst die Z-Komponente dieses Drehimpuls, dann finden wir minus ein halb H quer Beta. Okay, ich kann an der Stelle vielleicht schon mal den Ausblick geben. Das, was wir in dieser Vorlesung vor vielleicht 2 Wochen allgemein als Drehimpuls besprochen haben, kommt jetzt hier als Elektronenspin wie ein Bumerang zurück. Und wenn Sie geglaubt haben, Sie haben sich jetzt noch geduckt und der Bumerang zischt über Sie hinweg, dann kriegen Sie den Bumerang gleich gegen den Hinterkopf, weil in wieder mal 2 Wochen kommt dann zum Beispiel NMR-Spektroskopie, also Kernspinnenspektroskopie, und dann ahnen Sie schon, dass auch Kernspins nichts anderes sind als quantenmechanische Drehimpulse. Also dieses Drehimpulsthema holt Sie sozusagen immer wieder ein.